Ganz
hallo und hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Nummer 8. Ihr habt gerade unser schönes Intro gehört und meine Frau hat tatsächlich letztens erst gefragt, sag mal, wie macht der Michael das überhaupt?
Mit meinem Mund. Und
feuchten Lippen.
Ich kann ja ganz laut schnalzen. Ich möchte es nicht tun, weil unser Expander dann anspringt und man hört es gar nicht, aber ich kann ziemlich laut schnalzen und auch ploppen. Sehr gut. Hallo Stefan.
Hi.
Wir sind beide wieder aus dem Urlaub zurück, beziehungsweise du warst im Urlaub, gell?
Ja. Ich war im Urlaub, ja, eine Woche. Und wir podcasten aber wieder remote, weil du gerade ganz wichtige, was machst du eigentlich?
Ich bin in Augsburg und arbeite an unserem Projekt gemeinsam mit den Kollegen der Augsburger Allgemeinen, was jetzt so langsam in die heiße Phase geht.
Wichtig, wichtig.
Ja, total
und wichtig. Bestimmt anstrengend.
Ja, ziemlich.
Aber es ist ja schön, dass du trotzdem Zeit findest, über ein wenig Technik zu sprechen. Wir haben uns drei Themen mal überlegt, die wir behandeln müssen. Und mein Lieblingsthema dreht sich um Pokémon Go, beziehungsweise um Menschen, die kein Pokémon Go mehr spielen dürfen.
Ja. Ja, da hat die Stadt New York irgendwas rausgelassen. Dann nerde ich ein wenig rum und spreche über HomeKit von Apple, beziehungsweise einen Hack, der das jetzt schon möglich macht.
Da, da, da. Ja. Und wir sprechen über den, über den Routerzwang, sondern über den Fall des Routerzwangs.
Genau.
Was bedeutet, ihr müsst nicht mehr akzeptieren, dass euch ein Internetprovider einen Router vorschreibt.
Ja, genau. So.
Und warum das eigentlich toll ist und wichtig ist.
Ja. Warum es auch manchmal nicht so toll sein kann, aber ist ja, das ist jetzt, das sei mal dahingestellt.
Ja, dann, Michael, du hast wieder gebastelt. Du bist ein Bastler.
Ja.
Machst das gerne auch in der Freizeit.
Ja, natürlich.
Erzähl mal, was hast du dir gebaut?
Jetzt habe ich da noch so eine tolle Einleitung gehabt. Stefan, hast du denn ein Smart Home? Ich meine, wir haben ja schon mitbekommen, dass du so ein tolles Nearfield Communication Login-Badge dir gebastelt hat,
wo
ich total neidisch drauf bin, weil das unter dem iOS ja leider immer noch nicht geht. Also nicht mehr mit der 10 haben die das NFC aufgemacht. Also ich glaube, du bist ja auch ein Bastler. Hast du denn ein Smart Home? Also so Sachen wie mit dem Smartphone oder mit Apps irgendwelche Lichter anschalten, Jalousien auf- und zumachen, die Türe öffnen oder sonst irgendwas?
Also den Podcast darf jetzt meine Frau Liu nicht hören, weil mein nächstes Projekt ist eigentlich, dass ich über Smartphone gerne die Heizung steuern würde. Mm. Und ich suche gerade da nach passenden Nupsis dafür.
Tja, das würde ich auch gerne, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Aber ja. Was ich bis jetzt habe, ist ich habe so aus dem Baumarkt einfach so Schaltsteckdosen mir geshoppt. Also hat ja der ein oder andere im Haus, kosten, keine Ahnung, so 20, 30 Euro im Set mit drei Steckdosen und so einem Fernsteuerempfänger. Mhm. Und dann habe ich eine NetAtmo, so eine Wetterstation daheim, die über die Wolke funktioniert. Und was habe ich denn noch? Ach genau, bei meiner Fritzbox habe ich zwei Steckdosen. Über die Fritzbox kann man auch Steckdosen und inzwischen auch Thermostaten steuern. Und genau, das ist so meine Grundausstattung. Und ich habe ein Garagentor. Und das Garagentor, da war bei meinem, da habe ich so ein Set gekauft, den Motor mit einem GSM-Modem dabei, also so einem GSM-Empfänger. Da ist eine SIM-Karte drin und ich kann den von einer definierten Rufnummer oder von mehreren definierten Rufnummern anrufen und dann geht der entweder auf oder zu. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil ich ab und zu mal schon meinen Schlüssel irgendwo liegen lassen habe oder man rennt mal aus dem Haus und hat den Schlüssel nicht dabei. Handy hat man da doch meistens noch dabei. Und dann kann ich quasi mit dem Handy das Garagentor aufmachen. Oder wenn zum Beispiel mein Vater kommt oder der Schwiegervater kommt und irgendwas aus der Garage braucht, Werkzeug oder sowas, dann kann ich mal sagen, melde dich kurz, wenn du da bist, dann kann ich das Garagentor aufmachen.
Ja. Dann musst du ihn nicht mal sehen. Das ist ja manchmal auch praktisch.
Genau. Jetzt ist aber natürlich so, dass das mich nicht befriedigt hat. Also das waren alles so losgelöste Systeme, die miteinander nicht wirklich kommuniziert haben. Und da hat Apple mit iOS 8 einen Bundling eingeführt, das sich HomeKit nennt. Also das ist sowas, ein System, das auf dem iPhone läuft und die Idee dahinter, dass man dann übers iPhone die Geräte miteinander verknüpfen kann und entsprechend steuern. Jetzt haben das noch nicht unbedingt viele Hersteller implementiert. Also es gibt von Elgato gibt es so eine Serie, wo man so Wetterstationen und Steckdosen und einen Thermostat miteinander verknüpfen kann und dann übers iPhone steuern.
Okay.
Und von ein, zwei anderen Herstellern, aber es ist nicht wirklich weit verbreitet. Aber die lustigen Hackerbuben haben das natürlich, weil das System ist, oder das Protokoll, ich glaube, es ist offen. Also ich glaube, man muss sich nicht mal registrieren, um das nutzen zu können.
Okay.
Da gibt es eine Implementierung, die nennt sich Homebridge, also wie die Heimbrücke.
Ja.
Die läuft auf dem Raspberry Pi. Und da gibt es verschiedene Module, mit denen man verschiedene Sachen machen kann. Unter anderem zum Beispiel, wenn man so ein so ein Schaltkontakt, eben also das Garagentor ist ja im Prinzip billigste Technik, das heißt, dieser Schalter, den ich in der Garage habe, wenn der kurz geschlossen wird, das ist einfach eine Überbrückung, dann geht das Garagentor auf und zu. Und ein Raspberry Pi hat natürlich einen Anschluss für sowas, nämlich so ein Relay kann man da anschließen. Und für die Fritzbox gibt es so ein Plugin für Homebridge und für die NetAtmo, für meine Wetterstation gibt es ein Plugin. Und ich habe mir dann noch so ein WLAN-Gateway für die Steckdosen, also für diese Baumarktsteckdosen geholt auf eBay. Also ich kann jetzt quasi alles miteinander verknüpfen. Das installiert man auf dem Raspberry Pi und auf der anderen Seite spricht HomeKit mit ihm. Das heißt, ich kann jetzt total cool mit meinem iPhone über die HomeKit-Funktion sagen, hey Siri, mach mal mein Garagentor auf. Verdammt, mein Siri ist...
Und hat
mein Garagentor aufgemacht.
Nein, ehrlich jetzt? Ja, das ist ja sensationell. Und deine Frau wird sich
wundern, was das Garagentor auf ist. Verdammt.
Siehst du, das ist nämlich, das kann nämlich dann auch passieren. Man kann Menschen damit ein wenig erschrecken und das ist natürlich auch was Tolles.
Ja, ja.
Ähnlich auch mit steuerbaren Lichtern.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze ist jetzt einfach so miteinander verknüpft. Und ich habe jetzt so ein Touchfeld, also auf iOS 10 gibt es da auch eine App dafür, wo man das auch so einfach per Touch dann steuern kann, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, die Steckdosen und so weiter zu benennen. Ich habe zum Beispiel eine am Drucker, dass mein Drucker halt eingeschaltet werden kann, weil der auch im Standby ziemlich viel Strom braucht. Kann ich also jetzt einfach dann Siri sagen, schalt mir meinen Drucker ein, dann schaltet sich der Drucker ein. Ich sage jetzt das nicht. Das Tolle ist ja, dass halt iOS 9 die Siri so einen Sprachabdruck erstellt, dass nicht jeder, wenn er Siri sagt, alle iPhones anschalten kann und so weiter.
Hast du Kopfhörer auf?
Kann
ich deine Stimme gut nachmachen? Mist.
Nee, aber das ist eigentlich ganz cool. Also das ist so langsam der Anfang. Also ich habe mir wir haben ja glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich habe vor 3 Jahren mein Haus umgebaut und mir so kurzzeitig überlegt, so ein Bussystem, also so eine Hausautomation einzubauen. War damals noch weder vom Preis noch von der Funktionalität überzeugt. Also ich glaube, es hätte für... Also wir haben jetzt kein besonders großes Haus, es sind irgendwie 3 Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, so quasi ein Raum für alles 3. Und ich glaube, es hat über 15.000 Euro gekostet, dieser Umbau. Und das war es dann nicht mal mir wert, also geschweige denn meiner Frau.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also da wäre dann, das hätten dann andere für dich gemacht, oder?
Genau, also diese Hausautomation ist ja momentan, also es gibt halt noch keinen wirklich, wirklich coolen Standard. Es gibt dieses KNX, nennt sich's, das ist so ein, da haben sich schon mehrere Hersteller, jetzt vor allem deutsche Hersteller, miteinander zusammengetan und halt gesagt, hey, wenn jetzt der eine die Steckdose von dir kauft und der andere den Lichtschalter von mir, sollten die halt miteinander sprechen können. Also es ist so ein Standard, aber es ist weder offen, noch gibt es wirklich eine vernünftige, coole Netzwerkanbindung. Also es ist dann im Prinzip zwar eine Hausautomation im Haus, aber halt mit ganz wenig Möglichkeiten, das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und da ist irgendwie noch ziemlich ein weiter Weg vor den Herstellern, dann wirklich eine vernünftige Lösung zu finden, die dann so universell ist, wie halt heutzutage eine Steckdose. Das ist ja einfach eine Stromsteckdose, funktioniert mit allen Geräten und genauso soll es mit diesen KNX-Geräten natürlich auch sein, dass egal welchen Lichtschalter ich da betätige oder kaufe oder keine Ahnung, was ich da anschließen will, dass es alles miteinander kommuniziert.
Ja, ich meine, wir sind da sowieso noch auf einem sehr weiten Weg, wenn ich mir jetzt überlege. Also es soll ja auch Kühlschränke mit Internetanbindung geben, die dann praktisch einigermaßen automatisch die Lebensmittel nachbestellen, die man regelmäßig verwendet. Lilalu, das ist alles noch so ein bisschen arg in den Kinderschuhen. Und ich habe momentan so den Eindruck, auch wenn man auf Amazon immer mal wieder guckt, was gibt's Neues in der Technikwelt zu kaufen, dann ist das eins von den Bereichen, die momentan noch relativ wenig bespielt werden, oder? Ja. Hast du da einen ähnlichen Eindruck?
Ja, also es gibt halt ganz viele Hersteller, die ihr eigenes Süppchen kochen. Mhm. Und insofern, wie gesagt, also deswegen hoffe ich, dass der HomeKit einschlägt. Ich weiß nicht, ob es da von Android was Ähnliches gibt, habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen.
Muss ich auch sagen.
Aber also
habe ich mich auch noch nicht, ja.
Im Prinzip hat man, also man braucht im Prinzip ein iOS-Gerät, also in meinem Fall ist es ein alter Apple TV 3, der immer an im Wohnzimmer bei mir hängt. Mhm. Und der fungiert dann quasi als Hub. Das heißt, der verbindet sich mit iCloud und mit den HomeKit-Geräten und deswegen kann ich jetzt eben auch hier von Augsburg aus quasi mein Garagentor aufmachen. Sowas ist halt der Anfang. Also das ist insofern schon mal ein ganz cooler Anfang. Es ist jetzt eine ziemliche Bastellösung. Also das ist auch noch nicht so snappy, wie man so schön sagt. Also es kann auch sein, wenn ich mein iPhone einschalte, dass es dann eine Minute dauert, bis der die Verbindung hergestellt hat, bis der alle Geräte wieder gefunden hat. Und so weiter. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang, dass ich jetzt von einer Steuerzentrale aus alle Geräte steuern kann. Mhm. Und es war natürlich eine nette Bastelei, mal wieder so mit dem Raspberry Pi was zu machen und so ein Relay anzusteuern, das dann das Garagentor aufmacht. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel einstellen, wenn ich heimkomme, geht das Garagentor auf. Das ist ziemlich spooky, weil die Geolokalisierung so bei ungefähr, ich würde mal sagen, 100, 200 Meter anfängt. Also ich sehe mein Garagentor niemals zu. Ich kann zwar in der App nachschauen, ob das Garagentor auf oder zu ist, aber jedes Mal, wenn ich heimfahre, ist das Garagentor schon offen, bevor ich sehe. Das habe ich jetzt ausgeschaltet, weil mir das irgendwie so seltsam erschien, und ich nicht wusste, ob da nicht schon, wenn ich in, keine Ahnung, Kempten losfahre, dann plötzlich meint, hey, der Vater ist sicher heim, machen wir mal das Garagentor auf.
Also bei mir scheitert ja ein Teil der Home Home-Automatisierung allein schon daran, dass ich A, in einer Wohnung wohne und B, ein Haustürschloss habe, das nicht von beiden Seiten gleichzeitig benutzbar ist.
Das stimmt.
Du weißt vermutlich, auf was ich hinaus will.
Ja, du wolltest hier mal dieses Noki kaufen.
Ja, so gerne. Aber ich müsste dann dafür mein Schloss ausbauen.
Ja.
Müsste dann dafür auch wieder einen neuen Schlüssel und dann hätte ich praktisch, also momentan habe ich so einen Generalschlüssel für die Wohnungstüre unten, der auch bei mir oben ins Schloss passt. Mhm. Das heißt, ich müsste dann im Zweifelsfall auch wieder noch einen zweiten Schlüssel an meinen Schlüsselbund. Ja, das ist dann auch wieder blöd irgendwo.
Also ich habe das ja gemacht, wie wir noch in der Wohnung in Kempten gewohnt haben. Auch da war natürlich Haustürschlüssel und Wohnungstürschlüssel ein Schließsystem. Mhm. Und da war auch der Zylinder so klein, dass man nicht von innen und außen gleichzeitig aufspannen konnte. Ich habe mir dann mal von Abus im Baumarkt, gab es ein Sonnenangebot, eben diesen Motor gekauft, den man so innen reinhängt. Und dann so einen langen Zylinder hingemacht. Ich glaube, Ausschlag war, dass ich mich irgendwie das vierte Mal ausgesperrt habe. Jetzt muss man wissen, bei uns im Haus war eben ein Arzt oder ein Zahnarzt. Das heißt, die Haustür war eigentlich meistens offen.
Okay.
Aber eben oben dann habe ich mir bei der Haustür ausgesperrt. Einmal ganz wild. Geschichte, ich bin mittags kurz heimgefahren, weil ich was holen wollte. Hatte meinen Haustürschlüssel und meinen Autoschlüssel mit hochgenommen, also Auto kurz vor der Tür abgesperrt, hochgelaufen und mich dann aus der Wohnung ausgesperrt. Das heißt, ich konnte weder in die Wohnung noch ins Auto. Ich habe dann echt von dem Laden auf der Straße den Schlüsselnotdienst angerufen. Währenddessen habe ich natürlich schon Strafzettel bekommen, weil ich länger wie 3 Minuten vor unserer Haustür gestanden bin und habe dann also 20 Euro, glaube ich, für einen Strafzettel oder für 10 Euro für einen Strafzettel, irgendwie 40 Euro für einen Schilderdienst, Schlüsseldienst
gezahlt.
Also es war ein ziemlich teurer Mittag, nur weil ich...
Sagen wir es mal so, besser so als in dem Studentenwohnheim, in dem ich mal gewohnt habe, weil da war die Tür nicht zugesperrt, sondern nur ins Schloss gefallen. Mit einer dickeren Kreditkarte oder mit einer dickeren Karte die Tür einfach aufbrechen.
Das habe ich dann auch gelernt. Das ging dann echt ganz gut. Aber dann habe ich mir so ein System gekauft, weil da konnte man außen einfach so ein Nummern-Dingsbums hinmachen, so ein Nummernpad und dann damit die Tür aufmachen. Aber wie du selber gesagt hast, man muss ja eben das Schloss austauschen oder den Schließzylinder austauschen. Aber war es mir wert. Also ich habe dann auch meine Frau, wir haben dann einfach so ein Baumarktschloss eben nochmal gekauft, so ein Baumarktschließzylinder. Hat meine Frau eingehabt und ich und so einen Schlüssel dazu. Aber wir haben das dann eigentlich wirklich, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Also wir haben dann eben so ein Pin-Pad gehabt zum Eingeben von der Nummer oder dann auch so ein Türöffner am Schlüssel.
Okay.
Und das natürlich ganz cool mit dem iPhone dann oder mit dem Android, mit dem Smartphone aufmachen kannst, finde ich eigentlich schon ganz cool.
Hat was, ja.
Würde ich mir nochmal überlegen, vor allem damit ich mal jemand habe, der das Nokia ausprobiert hat. Also wir reden jetzt über das Nokia, also es gibt, glaube ich, verschiedene Anbieter. Im Prinzip ist es nichts anderes wie man steckt quasi von innen den Schlüssel in die Tür. Deswegen muss es eben oder soll es ein Schließzylinder sein, den man von beiden Seiten aufmachen kann, dass man sich nicht aussperrt, wenn der Motor irgendwie nicht geht, was ja durchaus passieren kann. Der Motor wird dann irgendwie ausgelöst, also entweder durch das Smartphone, jetzt bei den modernen, oder früher eben einfach durch einen Pin oder durch einen Drücker. Und der dreht dann quasi den Schlüssel im Schloss. Das ist quasi so ein nachträgliches Smartphone.
Bei Nokia ist es sehr interessant, weil das kann auch über Bluetooth und GPS angesteuert werden. Also so wie du es bei deiner Garage praktisch hattest, du kommst nach Hause, trägst deine Einkäufe nach oben, in meinem Fall ist es oben und die Tür ist schon offen.
Ja.
Und das ist halt natürlich, das ist schon cool, wenn das klappt alles. Ja. Aber da muss ich mal einen Bastelurlaub beantragen, bis ich meinen Schließzylinder ausgetauscht habe.
Das ist, glaube ich, auch nicht billig. Ich glaube, dieses Nokia kostet auch um die 150 Euro oder sowas.
Ungefähr, ja.
Ja. Ja.
Das ist allerdings richtig.
Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach irgendwas Coolem, weil wir hatten mal so eine Gegensprechanlage im Haus, die war aber schon kaputt, wie wir es gekauft haben. Und ich glaube, Siedle verlangt da 500 Euro für sowas. Also quasi also nur die Gegensprechanlage, nicht irgendwie modern, so mit Netzwerkanschluss, sondern nur, dass man innen einen Hörer hat und außen dieses Ding, wo man miteinander sprechen kann. Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil zwischen Haustür und Türhörer war bei uns ungefähr 2 Meter Luft. Also das war eigentlich ziemlich albern. Ich glaube, der Typ oder die Leute, die draußen gestanden sind, haben uns eher gehört, wenn wir gerufen hätten, als durch diesen Hörer. Also haben wir uns dagegen entschieden. Aber also die Vorrichtung wäre bei uns noch da, dass wir das auch irgendwie aufmachen können, weißt du, diesen Drücker, den du wahrscheinlich auch hast, dass du unten die Haustür aufmachen kannst.
Ja.
Sowas kann man bei uns, oder ist bei uns quasi noch die Vorrichtung da. Aber es gibt irgendwie nichts Cooles. Also falls irgendjemand was Cooles hat, wo man in so eine alte Anlage einbauen kann und das dann mit Netzwerk versehen und so weiter, gerne in die Kommentare oder per Mail. Ich bin da immer noch auf der Suche. Ich hab irgendwann mal sowas Cooles gefunden. Das ist aber eher so für Hausanlagen. Zum einen so ein selbstverriegelndes Schloss finde ich ganz cool. Also wenn du die Tür zuziehst, wird nicht nur der Schnapper, also schließt nicht nur der Schnapper, sondern auch das Schloss selber. Dass man also nicht mit der Kreditkarte aufmachen kann. Auch mit elektrischem Öffner, allerdings auch wieder so um die 500, 600 Euro und das ist mir einfach nicht wert.
Ja. Ja. Na, also wir sind ja immer auf der Suche nach coolen kleinen Spielereien. Und eine coole kleine Spielerei ist ja auch Pokémon.
Ja.
Ha? Hast du die Überleitung gehört?
Ja, wunderbar. ich hab's ja schon runtergeworfen, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt.
Ich muss sagen, ich hab's glaube ich noch drauf, aber ich hab's jetzt länger nicht gespielt. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis spielen es durchaus noch Leute und es wird wohl insgesamt auch noch sehr stark genutzt. Die Server sollen allerdings auch wieder funktionieren. Okay. Sprich, man kann es kann nutzen, aber eine ganz besondere Gruppe von Menschen darf das nicht mehr, und zwar in New York.
Genau. Da hat die Stadt New York, Sexualstraftätern auf Bewährung das Spielen von Pokémon Go verboten.
Also der Hintergrund ist der, oder der Gedanke der Regierung ist der, 3000 vorbestrafte Sexualstraftäter in New York sollen eben nicht durch Pokémon Go Kinder anlocken können. Also man kann da ja, das machen ja Cafés und Restaurants auch regelmäßig, es gibt so ein Item in Pokémon Go, das dann so einen Rauch zündet und da sammeln sich dann mehr Pokémons, so wie ich es verstanden habe. Und das sollte man, also als Kind sollte man halt nicht unbedingt in den dunklen Hinterhof laufen, wo dieses Feuer brennt. Ich
glaube, man sollte auch als Erwachsene nicht in den dunklen
Hinterhof laufen. Also es ist schon heiß und also so wie es golem.de auch schreibt, soll die Firma, also Niantic, dabei helfen, den vorbestraften Sexualstraftätern das Spiel zu verbieten. Und da frage ich mich, also wie kann man sowas technisch lösen?
Keine Ahnung. Also habe ich jetzt keinen Weg. Ich meine, die können ja nicht, vielleicht fragen sie einfach bei den Stationen, sind sie ein vorbestrafter Sexualstraftäter? Ja, nein?
Also so wie der Nazi-Test. Seit dem neuen Patch steht ja auch
okay.
Ja, das ist so wie die sind sie 18 Abfrage bei Pornoseiten. Genau, genau. Es steht ja mittlerweile
seit dem neuen Patch. Aber
ach so. es steht ja seit dem neuen Patch auch ein Warnhinweis oder mehrere Warnhinweise dran, sowas wie spielen Sie Pokémon Go nicht beim Autofahren. Nein, es ist halt, also zunächst mal, die Idee der Stadt New York ist vielleicht irgendwo ja so gar nicht so schlecht, aber geht man sehenden Auges durch die Stadt, jetzt muss es ja nicht mal Pokémon Go sein, sondern kann halt auch ein Spielplatz sein, also wo sich Kinder sammeln, ist doch irgendwie bekannt, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt kein Kind in dem entsprechenden Alter und ich bin auch zu weit weg aus dieser Szene, aus dieser Pokémon Go Szene, aber ich habe keine Ahnung, wie die Mechanik funktioniert. Also kann natürlich schon sein, dass da gewisse Bereiche dann von Leuten als Geheimtipp irgendwie weiterverbreitet werden. Ich meine, ich bin hier gerade in einem Unternehmen, es gab ja der Vorläufer von Pokémon Go, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein.
Ingress.
Da konnten ja die Spieler selber so Punkte definieren, Standorte definieren, die dann mehr Punkte geben oder wo man so Items aufheben kann und so weiter. Ja. Auf dem Unternehmensgelände hier, da war früher eine Community von Ingress-Spielern im Unternehmen, die haben drei so Punkte definiert und daraus wurde jetzt in Pokémon Go eine Training Area. Das heißt, der Werksschutz hat ständig mit Leuten zu tun, die sich aufs Gelände schleichen, weil sie diese Training Area abgrasen wollen oder die Items aufpicken. Insofern, das ist schon ziemlich spannend.
Vor dem Fenster meiner Schwester in Ulm, also sie die wohnt in so einer Art in so einer Art Studentenzimmer in der Umgebung von Ulm und vor ihrem Fenster, also wenn sie rausschaut und ein Stockwerk drunten wohnt im ersten Stock, im zweiten Stock, muss auch irgendwas sein. Also sie hat selber noch nicht nachgeschaut, was es ist, aber sie schickt regelmäßig Fotos von sagen wir Kinder bis Erwachsene, die zu viert oder zu fünft um genau einen Platz rumstehen. Und das sieht halt, also sie sollte es eigentlich jetzt mehr machen, man könnte so eine Slideshow draus machen.
Ja. Ja, ziemlich witzig.
auch nachts.
Waren die auch im Taxi?
Mit dem Taxi?
Ja. Hast du mitbekommen in, das ist keine Überleitung, sondern wir bleiben bei Pokémon Go.
Okay.
Taxiunternehmen aus Manchester hat ein Angebot, dass man für 20 Pfund eine Stunde lang durch Manchester fahren kann zu den Pokéspots. Also dass die Taxifahrer helfen, an die Pokémon zu finden. Und für 20 britische Pfund kann man da quasi eine Stunde lang die Taxis dieses Unternehmens nutzen.
Jetzt muss man sagen, Manchester ist ja an sich, hat ja auch sonst keine keine Sehenswürdigkeiten. Also wenn man in Manchester gestrandet ist, dann ist das vielleicht eine Alternative, wenn man irgendwie einen Tag rumbringen muss oder so. Genau. Oh Gott.
Und gleich noch was. Hast du denn jetzt auch das richtige Pokémon runtergeladen?
Was, es gibt ein Fake-Android Gemein-Gemein-Pokémon oder was?
Es gibt nicht eins, sondern ich habe gerade die Zahl. Also es waren ziemlich viele Fake-Pokémons in Android-Stores. Sicherheits, wo waren das jetzt gerade hier? 215.
Was?
In verschiedenen Android-App-Stores sind insgesamt 215 Fake-Pokémon-Apps.
Ach was.
Am Start, also vorsichtig, Leute.
Ja, aber ich glaube, jetzt lädt sich eh keiner mehr runter, oder? Das war so ein Hype und danach geht's sehr schnell manchmal auch vorbei.
Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Also Pokémon Go ist ziemlich cool, was die Themen angeht, die also, außenrum passieren.
Ganz genau, also wenn man drüber, wie gesagt, spielen. Wir waren jetzt im Urlaub und ich habe meine Frau ja auch mitgenommen in Urlaub. Was rede ich denn da? Also natürlich waren wir gemeinsam in Urlaub. Und
was habe ich denn jetzt gesagt?
Ja, ich weiß auch nicht. Nee, also, sie hat es zwischendurch immer mal wieder angeschalten, wenn wir irgendwo warten mussten oder so, und hat sich dann gefreut. Und das finde ich, also wenn es dann nicht zur Manie wird, durch jede Stadt zu rennen und nur nach Pokémon zu suchen, sondern wenn du praktisch das nebenher noch spielst und so einen kleinen, weiß ich nicht, dir halt sagen kannst, du kannst jetzt da ein bisschen Zeit überbrücken, dann da finde ich das völlig okay.
Ja. Wenn man dann nicht den Urlaub an den Pokéspots ausrichtet und sich so eine Karte generiert, wo man hinlaufen muss, damit die wichtigsten Pokémons da sind.
Das ist allerdings richtig.
Habt ihr denn im Urlaub Internet gehabt?
Du warst jetzt kurz abgehackt.
Okay, habt ihr im Urlaub Internet gehabt?
Wir hatten im Urlaub, wir waren in Deutschland.
Ja, ich war in Deutschland.
Ja, wir waren im Bayerischen Wald und in Passau. Sonst, wenn wir im Ausland sind, mach ich eigentlich alles aus. Jetzt waren wir eben 3 Tage in Deutschland und haben auch die Daten angelassen, ja.
Okay. Ja. Dann funktioniert das ja mit diesem Pokémon.
Wegen des Roamings, meintest du?
Genau, wegen des Roamings.
Ja,
ja, es gibt jetzt diese recht günstigen Tarife eigentlich, oder was heißt recht günstig? Also für einen Zehner, irgendwie für 200 Euro für eine Woche, finde ich eigentlich okay.
Ja, das ist allerdings richtig. Ja, lass uns von Roaming und Online-Internet zu Online-Internet, Online und...
Dieses Online-Internet, das ist ja was ganz was Neues.
Mir wird gerade ein bisschen warm im Büro, das merkt man. Zu Internet aus der Dose. Aus der Ethernet-Buchse kommen.
Also, okay.
Wir wollten ja noch über den Fall des Router-Zwangs sprechen.
Genau, und zwar ist seit gestern der Router-Zwang gesetzwidrig. Das heißt, die Internetanbieter müssen auf Verlangen der Nutzer die Zugangsdaten zur Nutzung ihrer Dienste freigeben. Das war bis jetzt, die Telekom hat es eh schon eigentlich immer gemacht und Congstar, glaube ich, auch und viele andere auch. Aber zum Beispiel Mnet hat vor ein paar Jahren angefangen, keine Zugangsdaten mehr rauszugeben, und natürlich die Kabelbetreiber, also Unity Media und Kabel Deutschland, später Vodafone. Da hat man ja vom Netzbetreiber den Router bekommen. Das waren anfangs, gerade im Fall von Kabel Deutschland, einfach unsäglich schlechte Plastikkisten, die nichts konnten und einfach so furchtbar waren. aber in letzter Zeit hat da eben auch hat sich ein Druck aufgebaut, was dann zum Beispiel bei Kabel Deutschland dazu führte, dass die relativ schnell von AVM die Fritzboxen ins Programm aufgenommen haben, die eigentlich ziemlich cool sind. Also mein Vater hat so eine, der hat ja vor kurzem auf Kabel Deutschland umgeschaltet, der hat diese 6490, das ist im Prinzip wie eine 7490 für DSL, das ist momentan ein Topmodell von AVM, mit ein, zwei Einschränkungen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ich glaube USB 2 statt USB 3, wenn man Speicher anschließt oder sowas. Aber jetzt nichts Hochdramatisches.
Also ich hab letztens bei Holgers Fritzbox zum Beispiel, die von Congstar mitkam, der kann kein 5 GHz WLAN rausschmeißen.
Ja, das ist wahrscheinlich diese 7360, die relativ günstige.
Ja.
Also ich meine, klar, wenn man sie mitnimmt, wenn sie Einschränkungen haben. Also ich meine, das muss halt jeder selber entscheiden, wie wichtig ihm gerade sowas wie 5G-WLAN oder keine Ahnung, was mir noch einfällt, ja, USB 3 oder Gigabit Ethernet, je nachdem, was auf was man da eben Wert legt, kann man sich ja jetzt eben inzwischen entscheiden, hey, nehme ich die vom Anbieter oder nehme ich eine andere? Und da ist es eben so, ich habe so zwei Kabel Deutschland mitbekommen, da muss man die Seriennummer des Gerätes, also sprich die MAC-Adresse, die Netzwerkadresse, in so ein Formular eingeben bei Kabel Deutschland und dann wird die akzeptiert. Also das funktioniert ganz gut.
Okay.
Wenn man jetzt irgendwo was kauft, eine neue Fritzbox kauft oder so, dann funktioniert das jetzt zumindest bei Kabel Deutschland relativ schnell. Die Frage ist allerdings, also mein Vater hat eben, wie gesagt, die Original Kabel Deutschland Box, ob sich's lohnt. Also momentan ist es so, es gibt einfach noch kein anderes Modell von AVM. Diese 6490 ist das Topmodell. Kabel Deutschland verlangt für die momentan 5 Euro Miete im Monat.
Okay.
Was beim Zwei-Jahres-Vertrag ziemlich genau 120 Euro sind. Wenn ich die jetzt bei Amazon klicke, sind wir bei 220 Euro. Also ist dann schon so eine Abwägung, wo ich sage, ist mir das das wert, quasi die Freiheit wirklich zu nutzen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn jemand, wenn es jetzt nächstes Jahr die neue AVM gibt oder keine Ahnung, irgendjemand was anderes machen will, kann er eben jetzt den Router frei wählen.
Was natürlich insofern auch spannend ist, also allein dadurch, dass den Internetprovidern ja klar geworden ist, dass der Routerzwang irgendwann fällt, haben sie halt Alternativen angeboten, die besser sind als das, was vorher da war. Ja. Als ich jetzt noch Kunde von Kabel Deutschland war, konnte ich mir zum Beispiel, als wir den Vertrag abgeschlossen hatten, keine Fritzbox raussuchen, sondern nur diesen Heatron-Schrott. Und das sind ja Teile, ich weiß nicht, da sitzt der Hamster drin und läuft so schnell, dass die Strom bekommt. Ich weiß es nicht, aber die sind so schlecht.
Ja, das ist schon unglaublicher Schrott.
Und also allein dadurch, dass den Providern das klar geworden ist, bieten sie jetzt einfach schon ganz ordentliche Teile an. Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, was halt schade ist, was jetzt bei Kabel Deutschland noch der Fall ist, die schränken die Fritzbox ein bisschen ein. Mein Vater kann zum Beispiel keinen zusätzlichen SIP-Account installieren, also wenn er jetzt eine andere Online-Telefonie machen würde, geht nicht, dann kann die 6490 ab Werk, hat die so einen Kabelanschluss, DVB-C-Streamer, also die nutzt quasi einfach das Kabelprogramm, das sie ja eh, oder den Kabelanschluss, den sie ja eh hat, und stellt dann die Sender über einen Stream zur Verfügung, dass man mit einer App auf dem iPhone oder auf dem Mac oder auf dem PC einfach die Kabelempfang hat. Also das stellt einfach das Programm dann als Netzwerkstream zur Verfügung.
Okay.
Das ist abgeschalten, weil natürlich Kabel Deutschland diese komischen Smartcards verkaufen will. Also solche Punkte sind dann schon noch eingeschränkter, wo ich jetzt natürlich abwarte, ob da Kabel Deutschland sich noch bewegt oder wie das da weitergeht. Bei Mnet bin ich mal gespannt. Ich habe noch nichts drüber gelesen, wie sie es handhaben. Wir haben ja im Geschäft, also dein Netzwerkanschluss ist momentan Mnet-Anschluss. da hängt so eine offizielle Mnet-Fritzbox dran, die auch ziemlich mau ist. Da bin ich jetzt gespannt, was Mnet da anbietet. Da werde ich mich irgendwann mal die nächsten Tage drum kümmern, ob wir da die Zugangsdaten oder wie wir an die Zugangsdaten kommen. Es ist halt was noch ab und zu mit einfließt. Ich habe jetzt schon gelesen, dass ein paar lokale Anbieter, also sprich Mnet ist ja ein bayerisches, südbayerisches Phänomen oder eigentlich ein bayerisches Phänomen.
Nicht Württemberg? Bayern, Bayern-Württemberg?
Nee. Also so? Ursprünglich ist es München, Augsburg und Nürnberg, glaube ich.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob die noch expandiert haben. Dass ein paar Anbieter sagen, hey, du kannst deine Zugangsdaten haben, dann übernehmen wir aber keinen Support mehr.
Also gar keinen Support?
Also zumindest nicht für den Netzwerkanschluss. Also bei Kabel Deutschland ist das, glaube ich, so, dass du sogar, wenn du ein Modem anschließt und deinen eigenen Router anschließt, musst du den anderen trotzdem behalten für Supportanfragen, dass du quasi im Ernstfall mal schnell umstecken kannst und dann den Router von Kabel Deutschland anstecken musst. Also solche Geschichten sind noch da. ist jetzt auf gewisse Art und Weise nachvollziehbar, dass die halt am Ende auch Geräte brauchen, die mit ihnen sprechen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Also gerade bei Mnet, tut mir leid, dass ich auf den jetzt wieder einprügel, aber es war einfach so daneben, bei einer Standardtechnologie wie DSL die Zugangsdaten nicht rauszugeben. Das war einfach komplett daneben, weil es ist jetzt nichts, wo irgendwie Raketentechnologie im Hintergrund ist, sondern es ist einfach DSL. Das genauso wie die Telekom oder O2 oder Telefonica oder wie sie alle heißen, das ist alles die gleiche Technik. Das ist einfach ein Verfahren, das standardisiert ist, und da einfach die Zugangsdaten nicht rauszugeben, weil man meint, keine Ahnung, was da die Idee dahinter war. Die lügen dann ja auch an der Hotline, wo sie sagen, ja, da gibt's technische Gründe, aus dem und dem Grund geht das nicht
anders. Ja, natürlich, das
ist
natürlich.
Absoluter Quatsch. Also, da ist es gut, dass da jetzt mal den Riegel vorgeschoben wurde und das jetzt ermöglicht wird.
Das sehe ich absolut so. Jetzt wird es nur spannend, wie wir, die User, damit umgehen.
Ja.
Also, ob wir das auch ausgiebig nutzen oder ob es dann weiterläuft wie gehabt, bis auf einige Bastler wie uns halt. Ja. Ich habe jetzt noch einen Speedport-Router momentan. Ich bin nicht wahnsinnig begeistert davon, aber ich habe den über einen Studentenvertrag eben von meiner Frau so billig dazu bekommen, dass es sich aktuell noch rechnet, aber vielleicht muss ich mich dann doch um eine Fritzbox mal bemühen.
Ja, also es spricht ja auch nichts dagegen, es zu tun. Also wenn man die Wahl hat. Also ich meine, es gibt, denke ich mal, Tausende, wenn nicht Millionen von Nutzer da draußen, die einfach den Router ihres Anbieters verwenden und damit glücklich sind, weil sie halt irgendwie
und es alles funktioniert sozusagen. Ja,
weil sie Facetube klicken, ihre Telefonie drüber machen und damit war's das. Mhm. Aber und Telekom muss ich hier an der Stelle mal loben, die haben eigentlich nie irgendwelche Anstalten gemacht, das abzuschließen. Mhm. Also den Zugang von anderen Routern zu sperren, da kriegt man immer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Telekom-Anschluss nur mit einem bestimmten Router funktioniert hat. Da hat man immer Zugangsdaten bekommen, die man dann in jeden beliebigen Dollar-Router eintippen konnte und damit eine DSL-Verbindung zustande gekriegt hat. Mhm. Ja.
Apropos, dann sind wir fertig,
ja, apropos oder? Verbindung zustande. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also besser als letztes Mal.
Besser als letztes Mal?
Also vom Ton her. Also ich fand, das lag aber auch daran, ich habe letztes Mal dieses Headset gehabt und irgendwie, ich glaube, wir haben da eins von diesen dreien, das wir da haben, das ziemlich dumpf klingt. Normalerweise erwischt immer der Holger, dass sich dann anhört, als ob er erkältet ist.
Der Nasenholger. Genau. Ich habe ja hier jetzt auch ein wesentlich besseres Mikrofon als von daheim.
Wobei, ich fand dein Headset eigentlich ziemlich cool. Was war denn das für eins?
Logitech G35.
Was kostet sowas?
Das hat, glaube ich, ein Huni gekostet. Oh, okay. Oder weniger, 80, denke ich. Also es ist aber nicht kabellos. Es hat, hat ein Kabel mit dran.
Das ist ja, aber USB.
Aber USB.
Okay. Nö, das ist also ganz cool. Also fand ich letzte Woche erstaunlich gut, was da rausgekommen ist. Also das war auf jeden Fall weit besser als das, was ich da durch das Headset drüber bekommen habe. Und ich habe halt jetzt hier zum Beispiel unser Rode Podcaster mitgeschleppt, was an sich ziemlich, es ist ungefähr so groß wie so eine Halbliterflasche. Zusätzlich noch den
Also ungefähr so groß wie dein iPhone.
Dazu noch den 2 Kilo Ständer, was jetzt ziemlich zum einen albern aussieht, weil es bei mir jetzt auf dem Bürotisch steht und zum anderen meine Tasche unglaublich schwer gemacht hat. Also ich glaube, ich werde mir da vielleicht auch mal noch so ein billiges Headset oder ein günstiges Headset klicken, dass wir da noch eine Alternative haben.
Wobei, also ich glaube, ich müsste jetzt nochmal schauen, das G35, das habe ich mir vor 2 Jahren schon gekauft. Also könnte jetzt auch einigermaßen günstiger sein.
Okay.
Also, ne? Mal so.
Werden wir sehen.
Ansonsten, werden wir sehen.
Ich bin nächste Woche im Urlaub. Ich glaube aber, wir schaffen es auch trotzdem wieder.
Ja. Ich würde es jetzt nicht vor Publikum sagen, weil du weißt ja nicht, was dazwischen kommt.
Ja. Wir müssen nächste Woche in den Zoo.
Was? Soll ich dazu was sagen, oder?
Wann warst du das letzte Mal im Zoo?
Vorletztes Jahr.
Warst du schon mal in Augsburg im Zoo?
Ich war, ja, natürlich, mit der Schule und alles. Bester Zoo ist in Stuttgart, Wilhelmer.
Okay. Ja, muss man mal schauen. Ich bin noch unschlüssig. Eigentlich wollte ich mal nach Augsburg, aber von der Fahrzeit tut sich ja nichts gegenüber München und Stuttgart. Ja, Stuttgart ist schon ein bisschen weiter.
Stuttgart ist weiter. Stuttgart fährt von hier aus schon 2 Stunden.
Ja. Muss man mal schauen.
Na schauen gut. Du wirst über Raubkatzen reden dann im nächsten Podcast?
Nur wenn sie Raspberry Pis um den Hals haben. Nein, ich denke, wir werden Mitte nächste Woche erst fahren. Insofern wird es wahrscheinlich okay. Nach unserem Podcast sein.
Alles klar. Dann sagen wir den Zuhörern vielen Dank fürs, und ich sage jetzt ein Wort, das man eigentlich nicht sagen darf, reinklicken. Fürs Zuhören meine ich natürlich.
Jedes Mal, wenn irgendjemand reinklicken sagt, stirbt irgendwo eine AOL-CD. Also reinklicken geht gar nicht. Reinklicken ist sowas wie, das Internet ist ein neues Medium.
Das Neuland. Ist ein Neuland. Wenn man so will. Ne?
Ja. Naja. In diesem Sinne, dann, eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.